Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen guten Morgen. Das hier ist ja die Sendung, in der wir Ihre Themen drehen und wenden wollen. Also Themen, Sachverhalte, Diskussionswürdiges, das Sie uns vorgeschlagen haben. Machen Sie das am besten mit einer Mail an dieweber@radio1.de. Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Genau das denkt sich die Bundesregierung auch, aber bezogen aufs gesamte Jahr. Der Herr der Zahlen, Bundesfinanzminister Lindner, sagt, er will trotzdem da und dort investieren.
Wir wollen die Stromsteuer senken, wir wollen investieren in die Bildung, wir müssen die Bundeswehr stärken, wir müssen die Infrastruktur verbessern. Dabei kann es keine allgemeine Steuererhöhung geben und wir müssen die Schuldenbremse achten. Also müssen wir an unterschiedlichen Stellen auch Beiträge abverlangen von unterschiedlichen Branchen.
Gestern wurde in der sogenannten Bereinigungssitzung der Haushalt für 2024 festgezurrt. Das war nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im November des vergangenen Jahres den ursprünglichen Nachtragshaushalt gekippt hatte. Der sei nicht verfassungsgemäß und schwupps fehlten da 60 Milliarden Euro im Haushalt. Gefunden wurden auf den letzten Metern immerhin noch 6,3 Milliarden Euro. Die sollen unter anderem den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugutekommen. Aber CO2, Gas und Sprit werden teurer. Die Agrardieselsubventionen für Landwirte sollen wegfallen. Und Landwirtschaftsminister Özdemir, heute früh auch hier im schönen Morgen zu hören, schlägt zur Entlastung für die landwirtschaftliche Branche eine Fleischsteuer vor.
Außerdem ist jetzt die Gelegenheit, dass wir uns parteiübergreifend auf den Tierwohlcent einigen. Wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur zum Wohle alle besser schützen können.
Keine gute Idee, findet CDU-Fraktionschef Friedrich Merz.
Sie bemerken offenbar überhaupt nicht, dass Sie genau mit dieser Politik und die Agrarpolitik steht im Zentrum dieser Politik, dass Sie genau mit dieser Politik immer mehr Wählerinnen und Wähler in die Arme der schrecklichen Vereinfacher von links und vor allem der von ganz rechts treiben.
Wir sprechen in dieser Sendung unter dem Titel Zu viel Streit um unser Geld. Wo würden Sie im Bundeshaushalt sparen? Denn gespart werden muss ja nach dem Urteil aus Karlsruhe. Aber wo? Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und wir läuten diese Sendung musikalisch mit einer Fremdwährung ein. Aloe Black, I need a dollar und der Bundeshaushalt mehr als nur einen. Wir sprechen über das Sparen heute, über Ihre Vorschläge, wo im Bundeshaushalt Ihrer Ansicht nach noch Luft ist. 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre Ideen. Und wenn wir über das Sparen sprechen, dann finden wir natürlich auch ewige Wahrheit, Weisheit und Einsicht. Bei den Simpsons, da darf der hier nicht fehlen.
Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld?
Tja, ich werde ab kurz nach 10:30 hier einen Mann zu Gast haben, der sich mit Geld und Wirtschaft im großen Maßstab sehr viel besser auskennt als Homer Simpson. Marcel Fratscher leitet das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und er hat versprochen, ein bisschen Zeit mitzubringen, heute am Freitagvormittag für Ihre Fragen und Vorschläge. Also, wie lauten denn Ihre Ideen? Was denken Sie? Wo könnten wir den Bundeshaushalt aufpäppeln? Wo könnten wir Staatsausgaben einsparen? Und wo sollten wir das auf keinen Fall tun? Wir besprechen Ihre Ideen, Ihre Fragen mit Marcel Fratscher, wenn Sie die uns denn vorher verraten. Das wäre sowas wie eine Zugangsvoraussetzung. Unter 0331 70 99 111. Bis zum gestrigen Abend haben die Haushaltspolitiker im Bundestag gestern beraten, um den Bundeshaushalt für dieses Jahr zusammenzustellen. Am Vormittag sollen dann die Ergebnisse vorgestellt werden in Pressekonferenzen. Und Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat für uns schon mal zusammengestellt, was bislang bekannt ist.
Nun, insgesamt wird der Bund rund 477 Milliarden Euro ausgeben. Das sind etwa 20 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Knapp 40 Milliarden davon werden über Schulden finanziert. Und zwar im Rahmen der Schuldenbremse. Wenn wir uns die Einzelheiten anschauen, da gibt es eine schlechte Nachricht für die Landwirte. Es bleibt nämlich bei den geplanten Kürzungen. Eine gute Nachricht gibt es dagegen für den schwächelnden Wohnungsbau. Da wird die Ampel zusätzlich 1 Milliarde in die Hand nehmen für klimafreundliche Neubauten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt das Geld, wenn doch ständig vom Sparen die Rede ist? Nun, der Bund hat im vergangenen Jahr nicht ganz so viel ausgegeben wie geplant. Deshalb waren 6 Milliarden Euro in den Rücklagen übrig. Davon werden auch die restlichen Ahrtal-Hilfen finanziert. Das heißt, da muss die Ampel nicht erneut eine Notlage beschließen, um höhere Schulden machen zu können.
Und diese Sitzung gestern Abend, die wird Bereinigungssitzung genannt. Was passiert da genau?
Das Besondere an dieser Sitzung ist nicht nur, dass da Zahlenkolonnen über Zahlenkolonnen gewälzt werden. Das würde man von den Zahlenfreaks im Haushaltsausschuss vielleicht noch erwarten. Dazu kommt aber, dass in dieser Sitzung jeder Minister, jede Ministerin den Abgeordneten Rede und Antwort stehen muss. So drückt sich in dieser Sitzung aus, dass eben das Parlament Herr über das Haushaltsverfahren ist. Auf Dauer diese Sitzung übrigens bis in die Nacht hinein. Da fließt dann viel Kaffee und manch ein Abgeordneter bringt Traubenzucker oder vielleicht Süßigkeiten mit, um die Stunden zu überstehen.
Und wo wir schon beim Grundsätzlichen sind, wie entsteht so ein Bundeshaushalt? Wer redet da an welchen Stellen alles mit?
Nun, die Bereinigungssitzung steht fast am Ende des ganzen Verfahrens. Zunächst mal klären die Ministerien, wofür sie Geld ausgeben wollen. Das war diesmal ziemlich schwierig, weil die Ausgabewünsche deutlich über den Einnahmen lagen. Finanzminister Lindner hatte daher die Bremse gezogen. Es kam dann aber doch zu einem gemeinsamen Haushaltsentwurf der Regierung, der inzwischen im Haushaltsausschuss aber schon stark verändert worden ist. Jetzt steht noch die sogenannte Haushaltswoche im Bundestag an, unter anderem mit der Generaldebatte über die Politik der Regierung. Am Ende muss das ganze dicke Haushaltsbuch durch Bundestag und Bundesrat.
Das heißt, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber auf gutem Wege, wie Politiker dann gerne sagen. Unser Thema in der Sendung heute lautet, gemeckert ist ja immer schnell, aber wo würden Sie im Bundeshaushalt sparen? Lassen wir uns also nochmal zusammenfassen, was überhaupt die größten Posten sind in diesem Bundeshaushalt.
Also, dass es mit dem Sparen nicht so einfach ist, das haben die vergangenen Wochen mit dem Haushaltsstreit in der Ampel gezeigt. Das liegt unter anderem daran, dass viele Ausgaben gesetzlich festgelegt sind. Beispiel Kindergeld, Beispiel Rente. Bei Zuschüssen ist das schon anders. Wir erinnern uns, da wurde ja ziemlich kurzfristig im Dezember der Zuschuss für E-Autos gestoppt. Der größte Posten im Haushalt ist der von Arbeitsminister Heil mit mehr als 170 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales. Hier fällt vor allem der Rentenzuschuss ins Gewicht, außerdem die Zahlungen für Bürgergeldempfänger. Dann folgt der Verteidigungsetat mit gut 50 Milliarden. Für die Zinsen, für die Kredite gehen fast 40 Milliarden Euro drauf. Und dann folgt der Verkehrsetat. Inklusive Digitalisierung geht es da um rund 35 Milliarden Euro.
Soweit der Überblick von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und jetzt sind Sie am Drücker. Wie lauten Ihre Vorschläge? Wo und wie würden Sie sparen? Würden Sie das vielleicht nicht tun? Oder vielleicht gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, da auf keinen Fall. 0331 70 99 111. Stellen Sie sich vor, Sie moderieren eine Sendung im Radio und sehen, dass die Musik, die gerade verklingt, von einer Band kommt, die sich folgendermaßen schreibt. STRFKR. Und dann müssen Sie die irgendwie absagen. Gut, dafür haben wir eine liebevolle Radio 1 Musikredaktion und die hat mir in den Musiklaufplan reingeschrieben, dass ich das Ganze als Starfucker aussprechen soll. Es gibt auch noch eine Info dazu. Es handelt sich um eine US-amerikanische Indie-Pop-Band, die aktiv ist seit 2007. Gehört haben wir hier Always Never. Und wir sprechen in dieser Sendung nicht über Aussprache, sondern über den Bundeshaushalt, also über ein gigantisches Finanzvolumen, das aber trotzdem an allen Ecken und Enden zu knapp ist. Wo würden Sie sagen, hier streichen wir Ausgaben? Gemeldet bei uns hat sich Jens aus Berlin mit 3 konkreten Vorschlägen.
Man sollte das Ehegattensplitting abschaffen. Ebenso das Dienstwagenprivileg, da wären vielleicht ein paar Euro zu holen. Und das bei nicht unbedingt Leuten, die dann ganz arm sind. Im gleichen Zug kann man auch die Umsatzsteuer komplett reformieren. Ich empfehle einen Blick nach Polen. Da ist der hohe Satz ja bei 22%. Für uns wahrscheinlich unvorstellbar. Zugleich gibt es da aber auch Lebensmittel vor allem Grundnahrungsmittel, einheimische landwirtschaftliche Produkte etc. für 0%.
Sagt Jens, so sehen seine Vorschläge aus. Haben Sie Widerspruch oder eigene Vorschläge, die Sie hier ins Feld führen wollen? Dann immer her damit, 0331 70 99 111. Sparen, bis es quietscht, statt Doppelwumms. Wenn gespart wird, guckt immer jemand in die Röhre. Und wer auf sicher geglaubte Zahlungen verzichten muss, bricht darüber nicht in Jubel aus. Gerade ist das zu besichtigen bei den Protesten der Bauern und der Landwirte. Trotzdem, es galt und gilt weiterhin, ein riesiges Loch im Bundeshaushalt zu stopfen. Gestern gab es dazu eine entsprechende Einigung im Haushaltsausschuss, dass Bundestag und Bundesrat zustimmen werden. Das gilt als recht sicher. Marcel Fratscher ist Präsident des DIW, also des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, und der nimmt sich freundlicherweise heute eine Stunde Zeit für uns. Und zum einen möchte ich jetzt gleich mit ihm die aktuelle Beschlusslage besprechen. Zum anderen können Sie uns weiterhin Ihre Sparvorschläge für den Bundeshaushalt verraten unter 0331 70 99 111, die ich dann später mit ihm drehen und wenden kann. Schönen guten Morgen, Herr Fratscher.
Hallo, guten Morgen.
Ausgaben von 476 Milliarden Euro sind vorgesehen und Kreditneuaufnahmen von 39 Milliarden. Ich habe auch schon andere Zahlen gehört, aber in etwa so in der Größenordnung. Nach der Zitterpartie der vergangenen Wochen könnte man ja schon froh sein, dass überhaupt ein beschlussfähiger Haushalt vorliegt. Geht's Ihnen heute Vormittag so, Herr Fratscher?
Ja, gemischte Gefühle. Ja, erst einmal ist es gut, dass dann Abschluss kommt, ne? Weil wenn kein Beschluss im Bundestag da ist, dann darf der Staat eigentlich erstmal wichtige neue Ausgaben gar nicht tätigen. Und deshalb ist gut, dass da jetzt Klarheit ist, dass man vorankommt. Natürlich, das gemischte Gefühl kommt daher, weil ich mir denke, Mann, wir sind in so einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und der Staat fährt einen Sparhaushalt, also kürzt wichtige Ausgaben. Und eigentlich müsste er doch das Gegenteil tun. Eigentlich müsste er doch in Bildung investieren, in eine gute Infrastruktur, damit die Transformation der Wirtschaft gelingt und auch in Menschen. Und das tut er meiner Ansicht nach zu wenig.
Okay, Sie kritisieren, das tut er nicht. Die Selbstverlautbarungen sehen anders aus. Schwerpunkte werden, das sagen die Haushälter sein, liegen auf sozialer Gerechtigkeit, auf wirtschaftlichen Anreizen und Investitionen in Klimaschutz und Demokratie. Das klingt gut und zeitgemäß. Sie sagen aber, ist nicht so.
Es ist ein bisschen Kommunikation, harte Behauptung, aber das stimmt ja nicht. Also ganz, ganz konkret hat dieser Haushalt auch eine soziale Schieflage. Ja, es heißt, und es wurde eben schon angesprochen, höhere CO2-Bepreisung, manche Mehrwertsteuersenkungen sind weggefallen, dass Menschen mit geringem Einkommen in diesem Jahr erstmal stärker belastet werden. Menschen mit hohem Einkommen werden tendenziell finanziell entlastet. Also es hat eine Schieflage. Ja, es wird mehr investiert, der Staat erhöht die Investitionen. Aber die Frage ist ja nicht, erhöht er die Investitionen, sondern was brauchen wir? Und ich glaube, jeder von uns sieht doch in den Schulgebäuden, bei Straßen und Brücken, bei der öffentlichen Infrastruktur, bei der Bahn, in anderen Bereichen, wie marode unsere Infrastruktur ist, dass wir deutlich mehr Geld für Bildung, fürs Bildungssystem brauchen. Auch da haben erst neue Studien gezeigt, dass Deutschland international zurückfällt. Also es gibt so viele Beispiele, die sagen, wir haben dort ein riesiges Problem. Und auch wenn der Staat vielleicht ein bisschen mehr tut, es reicht noch nicht. Er muss hier wirklich den Hebel umlegen, und dass die Bundesregierung sich selbst lobt, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt überraschend.
Ein zentraler Begriff, der da immer wieder fällt, ist ja der der Schuldenbremse. Mehr Neuverschuldung, das ist ja auch sachlich richtig, muss in den Jahrzehnten danach bedient werden. Schon klar, jetzt ist ein Bundeshaushalt auch was anderes als Ihrer oder meiner, aber dennoch muss da nicht trotzdem drauf geachtet werden, dass nicht zu viele neue Schulden obendrauf kommen?
Ja, natürlich kann ein Staat sich nicht unendlich verschulden, das sollte er auch nicht. Aber wir müssen weg von diesem Denken, Schulden sind schlecht und Sparen ist gut. Die Frage ist doch immer, wofür machen Sie Schulden? Das gilt für Sie und mich genauso wie für einen Staat. Und als konkretes Beispiel, wenn der Staat heute in Bildung investiert, dann muss er natürlich kurzfristig Kredite aufnehmen, also Schulden. Aber es sind Investitionen in die künftige Generation, in junge Menschen. die davon langfristig profitieren. Es macht auch die Wirtschaft besser und produktiver. Und die wissenschaftlichen Studien zeigen, für die 100 Euro, die der Staat heute investiert und Schulden aufnehmen muss, kommen langfristig sogar 200 bis 300 Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen wieder zurück, weil eben die Menschen produktiver werden. Und das ist ein Beispiel, das zeigt, wir müssen weg von diesem engen Denken, Schulden sind per se schlecht. Nein, wir müssen genau hinschauen, wofür macht der Staat Schulden? Und da abwägen. Und das ist der wirklich das Manko der Schuldenbremse, dass die Schuldenbremse nicht unterscheidet. Gibt der Staat das Geld für Investitionen in die Zukunft aus, was sich finanziell und auch im Wohlstand im breiteren Sinne für die Wirtschaft und künftige Generationen rechnet oder eben nicht?
Jetzt würde ich Sie natürlich gerne fragen, wofür Sie denn Schulden aufnehmen würden und Geld ausgeben? Also wie würden Sie die Gewichte hängen?
Ich wohne zur Miete, aber ich trete mich natürlich selbst in den Hintern, weil ich denke, Mann, ich lebe jetzt 10 Jahre in Berlin und die Immobilienpreise sind explodiert, hätte ich das mal gemacht. Aber ein Eigenheim, eine eigene Wohnung ist natürlich die beste Investition oder häufig die beste Investition, die man tätigen kann, weil es eben erstmal emotional schön ein eigenes Heim zu haben, aber häufig eben auch bei steigenden Immobilienpreisen eine gute Investition war. Also das Vermögen hat sich vermehrt und das ist ja viele Menschen, die sich leisten können, das sind ja eher Besserverdiener oder Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die ein Eigenheim überhaupt das Geld haben, ein Eigenheim zu erwerben. Und da rechnet es sich und das sind kluge Schulden in den meisten Fällen.
Und wenn Sie das jetzt nochmal hochrechnen auf den Bundeshaushalt, wo denken Sie, müsste da mutiger Geld aufgenommen und ausgegeben werden?
Wir brauchen deutlich mehr Geld für Bildung. Das ist allerdings eine Ländersache. Da darf der Bund alleine nicht eingreifen, aber kann helfen. Wir brauchen deutlich mehr Geld für die Kommunen. Auch da müsste der Bund helfen, beispielsweise für die Kosten für die Migration, für die Unterkunft, aber auch für viele andere Dinge der Daseinsfürsorge. Zweitens brauchen wir deutlich mehr Geld für die Infrastruktur. Beispiel ist die Deutsche Bahn. Auch da passiert zu wenig von Bundesseite. Wir brauchen drittens eine Innovationsoffensive, also Unternehmen zu helfen, wichtige neue Technologien umzusetzen und als viertes deutlich mehr Geld für Klimaschutz. Das ist das, was wirklich künftige Generationen besonders hart treffen wird. Und da sind wir dabei, immer noch unsere Klimaschutzziele zu verfehlen.
Das sagt Marcel Fratscher, der DIW-Chef. Und mit ihm will ich dann gleich nach den Nachrichten auch nochmal reinzoomen in die Beschlüsse des Haushaltes für dieses Jahr. Vielen Dank bis hier und bis gleich.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Musikalisch verstärkt im Folgenden von Altin Gün und finanzpolitisch danach von Marcel Fratscher. Eben habe ich hier mit Marcel Fratscher gesprochen, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, über die generelle Ausrichtung des gestern nach viel hin und her dann doch aufgestellten Haushaltes für 2024. Hallo nochmal, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Weber.
Lassen Sie uns jetzt bitte noch mal genauer in die Beschlüsse reinzoomen. Es soll der CO2-Preis steigen, werden wir alle merken, beim Tanken, beim Heizen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme Ihrer Ansicht nach?
Ja, es ist absolut notwendig, denn wir sehen, was mit dem Klima passiert, mit dem Umwelt, dass das mit konkreten Kosten verbunden ist. Die Naturkatastrophen nehmen zu durch menschengemachten Klimawandel. Es ist wichtig, dass wir in unserem Verhalten als Menschen, auch die Unternehmen, letztlich den Schaden oder die Belastung, die wir der Umwelt und Klima antun, dass wir dafür auch zahlen, sodass das eben entweder nicht mehr stattfindet oder zumindest dieser Schaden kompensiert werden kann. Und deshalb ist es wichtig, dass die Preise, die wir zahlen, ob das jetzt für Fleisch oder für das ein Liter Diesel ist, eben auch diese Kosten widerspiegelt. Der große, und jetzt kommt ein großes Aber, ist, man muss eben das so auch gestalten, dass es auf soziale Akzeptanz stößt und sozial ausgewogen ist.
Genau, danach wollte ich als nächstes fragen. Am meisten werden das natürlich die Menschen zu spüren bekommen, die mangels Geld sowieso kein Auto haben, eine Sauna im Keller schon gar nicht und die jetzt schon nur ein Zimmer heizen. Wie sozialverträglich ist so ein Beschluss dann also?
Es ist nicht sehr sozialverträglich, weil in der Tat relativ zum Einkommen das natürlich Menschen mit geringem Einkommen stärker belastet. Und deshalb war ja auch die Idee und auch das Versprechen der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, diese Einnahmen, die der Staat durch die CO2-Bepreisung hat, an die Menschen zurückgibt. Also sprich, sie zahlen mehr fürs Heizen, fürs Tanken und für viele andere Dinge, kriegen das Geld dann aber zurück. Es ist sogar wenn sie wenig Einkommen haben, kriegen sie sogar mehr zurück, weil es natürlich Menschen mit großen Einkommen sehr viel mehr CO2 verbrauchen. Und können dann selbst entscheiden, wofür nutzen sie das Geld. Und der eine oder die andere sagt, ja, ich brauche es trotzdem zum Autofahren, weil ich wohne hier auf dem Land und muss ja zur Arbeit kommen. Die andere sagt, nee, ich möchte das gerne, weil ich habe keine gut isolierte Wohnung, ich brauche es fürs Heizen. Und das ist sinnvoll. Also ich kriege das Geld zurück. Ich kann dann gucken, wo kann ich Einsparungen machen, was ist realistisch. Aber ich bin finanziell, wenn ich mittlere, geringe Einkommen habe, nicht schlechter, sondern besser dran. Und habe zudem eine bessere Wahlmöglichkeit, wofür ich das Geld nutze.
Bleiben wir beim Thema Energie und Sprit. Beim Agrardiesel soll es dabei bleiben. Die Subventionen dafür sollen entfallen. Ist es richtig, hier beim zuerst gefassten Entschluss mit Modifikationen zu bleiben, weil alles andere sehr nach Erpressbarkeit ausgesehen hätte?
Es ist richtig, dass das Privileg, also die Besserstellung bei der Besteuerung für Diesel, für die Landwirtinnen und Landwirte abgeschafft wird. Genau mit der Logik auch. Ne? Das bedeutet, wir müssen weg von einem so starken CO2-Ausstoß. Aber was schlecht ist, ist erstens so eine Nacht- und Nebelaktion im Dezember. Übrigens, ab Januar kriegt ihr das nicht mehr. Das ist schlecht. Und das Zweite, wieso nur die Landwirtinnen und Landwirte? Das Diesel ist privilegiert, also auch an der Tankstelle wird weniger stark besteuert, Flugbenzin wird deutlich weniger stark besteuert. Und da müsste man eigentlich auch ran. Also wenn man sich ehrlich macht, heißt es, in Deutschland werden jedes Jahr fossile Energieträger noch immer mit 60 Milliarden Euro, 1,5% der Wirtschaftsleistung subventioniert. Also sprich, da müsste man ran und jetzt sich nur die Landwirte vorzunehmen, ist in gewisser Weise ein bisschen unfair.
Sie sprechen die Nacht- und Nebelaktion an. Ich muss sagen, fieserweise habe ich gedacht, taktisch war es auch unklug, das im Winter zu tun. Wären diese Entschlüsse im April, Mai verkündet worden, hätten die Landwirte alle Hände voll zu tun, könnten gar nicht demonstrieren. Ich würde gerne nochmal beim Thema bleiben. Wir tun ja so, als ob Bauernschaft oder Landwirtschaft irgendwie so ein Berufsstand sei. Aber das ist ja wahnsinnig heterogen. Es ist ein Unterschied, ob ich Winzerin bin, ob ich Gemüse oder Getreide anbaue, ob ich Milchwirtschaft betreibe, Schweine oder Hühner habe, ob ich das wiederum zusammen mit meiner Familie mache oder so ein richtiges, riesiges Unternehmen leite mit mehreren Dutzend Angestellten, riesiger Fläche und großem Umsatz. Hier ist es ja auch so eine Idee von One Size Fits All. Wäre es nicht hier auch weniger kontrovers gewesen, wenn die großen Betriebe stärker belastet würden beim Agrardiesel als die kleinen?
Schwierig zu sagen. Klar ist, die Streichung des Agrardeals trifft die kleinen Höfe stärker, weil eben die Förderung ja auch gedeckelt war. Das heißt eben, gab es eine Obergrenze pro Betrieb. Klar, kleine Bauernhöfe können das häufig weniger besser wegstecken oder besser kompensieren. Ich glaube, generell muss man aber in der Landwirtschaft vielleicht zwei Punkte machen. Erstens, die Landwirtschaft ist mit einer der größten Verursacher von CO2. Und da muss die Politik dran, muss sagen, okay, wir brauchen hier eine ökologische Transformation der Landwirtschaft, auch eine Ernährungswende. Wir Deutschen müssen weniger Fleisch essen, müssen auch aus Klimaschutzgründen, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Aber der zweite Punkt ist genauso wichtig. Die Landwirte brauchen Hilfe bei dieser Transformation, auch finanzielle Hilfe. Und das ist, glaube ich, kommt zu kurz. Und deshalb verstehe ich natürlich manche Klage der Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, wir kriegen hier immer neue Regulierungen und immer neue Bedingungen vorgesetzt, aber nicht wirklich die Unterstützung, die wir brauchen. Und deshalb ja, Abbau dieser schädlichen Subventionen, auch eine soziale Verträglichkeit, aber vor allem auch Hilfen dann eben zu nachhaltigerer, besserer Landwirtschaft zu kommen, mit mehr Tierwohl, weniger Belastung für Klima und Umwelt. Und gleichzeitig natürlich auch Ernährungssicherheit.
Das sagt Marcel Fratscher, der ist Chef des DIW in Berlin. Und er steht hier im Folgenden noch ein Weilchen bereit für Ihre Fragen, für Ihre Vorschläge zum Bundeshaushalt. Immer her damit unter 0331 70 99 111. Und nach Julia Holter starten wir die erste Runde. Besten Dank bis hier, Herr Fratscher.
Sehr gerne.
Wo im Bundeshaushalt sehen Sie Sparpotenzial? Das ist die Frage dieser Sendung heute. Sie reichen hier fleißig Vorschläge und Ideen ein. Und besprechen möchte ich die mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des DIW in Berlin. Und ganz grundsätzlich wird hier nochmal unsere Hörerin Marlies.
Ich kann es einfach nicht verstehen, dass das Gericht das gekippt hat, weil sie meint, es ist verfassungswidrig, Corona-Gelder umzuleiten. Also, dass es überhaupt dazu gekommen ist, also es ist mir ein Rätsel.
Herr Fratscher, dieses Umwidmen von Geld beziehungsweise das Umschreiben oben im Betreff Zweckeinsatz des Geldes, das fragt Marlies nochmal nach. Können Sie das BVG-Urteil aus Karlsruhe nochmal kurz und knapp für uns zusammenfassen?
Gerne. Ganz vereinfacht sagt das Bundesverfassungsgericht, so wie der Staat das gemacht hat, ist es nicht okay mit der Schuldenbremse. Weil die Schuldenbremse sagt, der Staat darf in Notsituationen mehr, sich stärker verschulden als 0,35% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Aber in diesen Notsituationen darf das Geld nur für den Zweck verwendet werden, wofür das Geld aufgenommen wurde, also in der Corona-Pandemie für Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und zweitens auch nicht für kommende Jahre geparkt werden. Also man darf nicht sagen, ich parke hier mal jetzt Geld und dann nutze ich das freie Hand in den kommenden Jahren. Und das bedeutet, es wurden Corona-Gelder jetzt in den Klima- und Transformationsfonds, sollten also für Klimaschutz, Transformation ausgegeben werden. Das ist eine Sache, die nicht mehr geht. Und das Zweite ist, man kann nicht sagen, okay, ich parke jetzt mal Geld, weil es kann ja sein, dass ich auch noch mal in 3 oder 4 Jahren Geld für diese Krise jetzt benötige. Und das verändert eben alles. Das heißt, wenn ich eine große Krise habe, die sich vielleicht über die nächsten 4, 5 Jahre schlecht auf meine Wirtschaft, auf die Menschen auswirkt, dann müsste die Bundesregierung in Zukunft jedes Jahr eine Notsituation erklären und jedes Jahr eine Ausnahme der Schuldenbremse machen. Ich hoffe, das war verständlich. Es ist natürlich ein bisschen technisch.
Ich würde es bejahen. Ich glaube, das, was da dran so kontraintuitiv ist, ist, dass wir alle das zu Hause natürlich anders machen würden. Ne? Wenn jemand von uns irgendwie auf einmal irgendwo 500 Euro findet, weil man doch keine neue Waschmaschine brauchte, würde man die woanders ausgeben. Aber genau das, sagt das Bundesverfassungsgericht, geht hier so nicht, weil ein Bundeshaushalt was anderes ist als ein Privathaushalt und eben im Vorfeld ganz klar definiert werden muss, dafür gebe ich es aus, um da nicht überall solche Sonderreservetöpfe oder Sparstrümpfe irgendwie anzulegen. Dann hören wir mal, was Rainer zu fragen hat. Da geht es um Energie- und Strompreise.
Was ich noch nicht gehört habe, ist, wir sind in einem radikalen Umbau der deutschen Wirtschaft. Wir müssen weg von der energieintensiven Industrie oder aber es schaffen, dass der Strompreis über regenerative Energien so schnell wie möglich sinkt und dazwischen den Unternehmen, die bislang in Energieintensives investiert haben, eine Perspektive geben. Sprich, Senkung des Strompreises für Energie, für Industrie.
Das sagt Rainer und das scheint mir das Kernproblem bei allem zu sein, Herr Fratscher, was wir besprechen, dass wir einerseits übers Sparen reden, andererseits aber in einer gigantischen Transformation von allem stecken. Und Rainer fragt, wie lässt sich das bewerkstelligen im Hinblick auf energieintensive Industrie?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Die Realität ist, vor der Krise haben wir in Deutschland sehr von günstigem russischem Gas abgehangen. Das hat sich jetzt verändert. Das heißt, Energie müssen wir jetzt über Flüssiggas anderen Teilen der Welt, aus Norwegen, aus den USA importieren. Und das macht es deutlich teuer. Das heißt, für deutsche Unternehmen, für die Chemieunternehmen, für die Stahlbranche, auch für andere, ist jetzt, werden ihre Produkte teurer. Das heißt, sie können im globalen Wettbewerb nicht mehr richtig mithalten, wenn die Koreaner, die Amerikaner eben deutlich geringere Energiekosten haben. Die Herausforderung hier ist zweierlei. Erstens günstiger Strom. Also wie kann man die Stromkosten wieder möglichst schnell reduzieren? Anders als jetzt, als Sie gesagt haben, sind nicht die Erneuerbaren das Problem. Erneuerbare Energien sind heute schon deutlich günstiger als Atomkraft, als Gas und als Öl.
Aber uns fehlt die Infrastruktur dafür.
Und fehlt die Infrastruktur eben. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal in Deutschland 50% des Strombedarfs über Erneuerbare decken können. Das wächst, aber das wächst eben langsam. Deshalb ist der Ausbau von Windkraftanlagen, von Solaranlagen eben so wichtig. Und das geht zu langsam. Das dauert noch 10 Jahre. Und deshalb ist diese Geschwindigkeit so wichtig. Und jetzt ist die Frage, was macht man in den 10 Jahren? Weil man kann ja den energieintensiven Unternehmen nicht sagen, jetzt wartet mal 10 Jahre, dann wird alles besser. Das ist dann zu spät. Bis dahin sind die Unternehmen abgewandert oder verlieren oder gehen bankrott. Und deshalb hat die Bundesregierung gesagt, wir müssen den Unternehmen helfen mit einem Brückenstrompreis oder Industriestrompreis, in dem eben dieser Strom für energieintensive Unternehmen massiv subventioniert wird. Und das ist ein großer Milliardenbetrag, knapp 30 Milliarden über die nächsten 4-5 Jahre. Das ist, was der Staat auch beschlossen hat innerhalb dieses Klima- und Transformationsfonds. Also das ist die Strategie. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil das heißt auch, wir können nicht alle energieintensive Industrie in Deutschland so halten, wie sie heute ist. Wir müssen priorisieren und das müssen die Unternehmen selber machen. Da darf der Staat nicht sagen, ihr Unternehmen, dieses Unternehmen kriegt die Hilfen, das andere Unternehmen kriegt es nicht. Und vielleicht noch ganz kurz als letzter Punkt. Hohe Energiekosten sind ja nicht nur für die energieintensiven Unternehmen ein Problem, sondern eben für alle Mittelständler und Kleine. Und deshalb ist das nochmal so ein weiterer Kontrapunkt, weshalb ich das sehr kritisch sehe. Realität ist, Deutschland hat keinen Vorteil bei günstiger Energie und das wird die nächsten 15 Jahre so bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst schnell den Ausbau Erneuerbaren voranbringen.
Also Info an Rainer, so schnell, wie es nötig wäre, geht's leider gerade nicht. Dann haben wir vielleicht noch Zeit für einen Anruf von Christoph aus Schöneberg. Der hat was formuliert, das wir schon häufiger gehört haben. Ich weiß, er spricht hier stellvertretend auch für andere.
Die Frage ist ganz klar zu beantworten. Im Rüstungshaushalt und bei der deutschen Kriegsbeteiligung, das ist die Ursache unserer ganzen Misere, dass die Energiepreise hochkatapultiert sind, dass wir Fracking-Gas importieren und dafür Gelder sparen müssen, um Hochmoore zu rekultivieren, und den Klimaschutz vernachlässigen wir mittlerweile total. Und es interessiert wohl gar niemanden mehr. Der Krieg ist sowieso der größte Umwelt- und Klimaschänder überhaupt.
Das haben wir tatsächlich heute schon häufiger gehört, Herr Fratscher. Sparen bei Rüstung, bei Verteidigung, beim Engagement im Krieg oder in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland.
Halte ich persönlich für kontraproduktiv, denn man muss sich ja fragen, was hat diesen Krieg ausgelöst? Und der Auslöser war Putin, der entschieden hat, die Europäer sind so abhängig von seinem Gas und seinem Öl. Er verdient sich dumm und dusselig über diese Gas- und Ölexporte, gerade auch nach Deutschland. Und jetzt hat er die Möglichkeit, die Ukraine zu überfallen. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr kurzfristig gedacht, wenn man jetzt sagt, wir kürzen die Militärhilfen. Das dürfte Deutschland nicht nur politisch von der Sicherheit her, sondern auch finanziell und wirtschaftlich langfristig deutlich teurer zu stehen kommen. Der Fehler liegt woanders. Der Fehler liegt darin, dass wir uns viel zu abhängig von russischem Gas und Öl gemacht haben. Wir hätten global diversifizieren sollen und wir hätten den Ausbau erneuerbarer Energien, das, was ich auf die Antwort der vorherigen Frage gesagt habe, nicht jetzt erst 2020, 2021 beschleunigen sollen, sondern schon viel früher. Und da wurde viel verschlafen, wurden viele Fehler gemacht. Und das sehe ich als die zwei Kernprobleme.
Bis gleich, Herr Fratscher, und vielen Dank bis hier. Wir sprechen über den Bundeshaushalt. Der wird gerade verfertigt, ist da auf gutem Wege, wie es dann gerne heißt. Und unsere Frage an Sie heute lautet, wo würden Sie denn sparen? Denn gemeckert ist ja immer schnell. Aber wo würden Sie hingucken? Und ich spiele hier mal einen Hörerton. Es tut mir leid, ich glaube, wir kriegen gar nicht alle gesendet. Aber stellvertretend für mehrere hören wir hier mal unseren Hörer Micha.
Michael aus Berlin-Wilmersdorf, politisch interessiert. Ich oute mich, ich bin Mitglied der FDP, sage aber auch, dass auch da nicht alles in Ordnung ist. Aber wo ist es das schon? Konkrete Geschichte. Es gab eine parteilose Abgeordnete im Deutschen Bundestag vor nicht allzu langer Zeit. Die hat mal aufgezählt, was Deutschland so alles in aller Herren Welt fördert. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, die sind jetzt nicht vielleicht ganz richtig. Eine U-Bahn in Venezuela, eine Buslinie in Indien, eine Windkraftanlage in einem afrikanischen Staat. Wir sind also, glaube ich, wirklich einer der größten Retter der Welt. Aber wir kriegen nie was zurück.
Was sagen Sie dazu? Marcel Fratscher ist noch bei uns, Präsident des DIW, mit dem ich Ihre Vorschläge besprechen möchte. Ist das so richtig, wie Micha das sieht, Ihrer Ansicht nach?
Nein, da würde ich das dezidiert anders sehen. Wir leben nicht in einer luftleeren Raum. Deutschland ist ganz stark vom Rest der Welt abhängig. Und genauso wie es innerhalb eines Landes um Solidarität geht, geht es auch global. um ein gewisses Maß an Solidarität. Nehmen Sie den Klimaschutz. Die Klimaschutzziele werden wir nicht erreichen, wenn nicht auch die Ärmsten der armen Länder mitmachen und sich daran beteiligen. Und da brauchen sie auch unsere Unterstützung. Denn mal als Erinnerung, 80% des CO2s, was oben in der Atmosphäre ist, kommt von den reichen Ländern in Europa, in den USA und mittlerweile auch zum Teil von China. Ganz konkret hat sich Deutschland in der Vergangenheit verpflichtet, bei den Vereinten Nationen 0,7% einer jährlichen Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit, für die Entwicklungshilfe, für die Ärmsten der armen Länder zu leisten. Davon sind wir weit entfernt. Wir leisten vielleicht 0,4%. Also es ist nicht so, dass Deutschland der Retter der Welt sei. Das stimmt einfach nicht. Und eigentlich bleiben wir hinter unseren Versprechen und das, was wir unterschrieben haben, noch immer zurück.
Dann hören wir mal, was Angie zu sagen hat. Die hat bei uns angerufen unter 0331 70 99 111.
Umweltschädliche Subventionen. Das geht von der Subventionierung des Flugbetriebes über die Subventionierung der Dienstwagen und großen Autos. Die kleinen Leute werden geschurigt mit CO2-Abgabe und mit erhöhten Spritkosten und an bestimmte Bereiche geht man einfach nicht ran. Und ich denke, da ist eine ganze Menge rauszuholen. Und da soll man mal kräftig sparen, denn die Umwelt muss geschützt werden und da sind solche überzogenen Verkehrsbewegungen völlig fehl am Platze.
Stimmen Sie dazu?
Ja, absolut. Völlig richtig. Wie wir im ersten Teil besprochen haben, CO2 muss stärker bepreist werden, also das ist zu günstig. In Deutschland werden fossile Energieträger jedes Jahr mit 60 Milliarden Euro, 1,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung, subventioniert. Jetzt ganz genau gesagt, wären das natürlich keine Kürzungen von Ausgaben, sondern mehr Einnahmen, weil man sagt, man besteuert die Dinge stärker, als das der Fall ist. Das erste Punkt, der zweite Punkt ganz kurz. Und weshalb es so schwierig macht, man muss dann halt sehr vielen privilegierten Menschen auf die Füße treten. Nehmen Sie das Dienstwagenprivileg mal als ein Beispiel. Wer hat schon einen Dienstwagen? Das sind jetzt nicht, ist nicht der Bürgergeldempfängerin oder die Verkäuferin an der Kasse beim Supermarkt, sondern das sind häufig eher besser verdienende Staatsbedienstete. Und deshalb ist es so schwierig, weil halt Menschen da ihre Privilegien, ihren Besitzstand wahren wollen.
Ja, Dienstwagenprivileg ist auch was, was schon ganz oft genannt wurde von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern heute. Zitieren möchte ich vielleicht nochmal Olaf aus Spandau, der hat uns geschrieben und zwar: Ich bin Koch, 56 Jahre alt, arbeite seit meinem Abgang von der Schule. Ich würde als allererstes allen Politikern die Diäten kürzen um wenigstens 25% und sonstige Leistungen streichen, die sich diese Herrschaften mit den selbstgegönnten Gehältern locker selbst bezahlen können. Er schreibt noch, ich selbst kann mir auch den Lohn nicht erhöhen. Das ist auch was, was wir häufiger gelesen haben in Social Media und auch in den Anrufen. Stimmen Sie dazu? Würden Sie den Bundestagsabgeordneten die Diäten kürzen? Ich meine, Sie können es nicht, aber hielten Sie es für eine gute Idee?
Ich verstehe den Punkt, aber ich würde es nicht für gut halten, denn man muss ja in einer Gesellschaft gucken, dass die Löhne und Einkommen in einem gewissen Verhältnis stehen. Ich nenne jetzt mal den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, das ist ja kein Geheimnis, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, er verdient irgendwo zwischen 250.000 und 300.000 Euro. Das klingt für uns alle wahnsinnig viel. Es ist wahnsinnig viel. Aber jemand in der Wirtschaft, der ein Unternehmen leitet, von einem großen Konzern, die verdient zum Teil das Zehnfache davon. Und deshalb muss man immer so die Verhältnismäßigkeit einordnen. Die Politikerinnen und Politiker machen eine wichtige Aufgabe, die haben viel Verantwortung und dafür sollen sie auch ordentlich entlohnt werden. Und generell gilt für die, nicht für alle, aber für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, in der Privatwirtschaft würden sie mehr verdienen. Also ich glaube, es geht um das Verhältnismäßigkeit und da finde ich es in Ordnung und angemessen, dass Menschen die Verantwortung übernehmen, auch für den Staat und für die Gesellschaft gut verdienen.
Herr Fratscher, wir müssen im Folgenden doppelt so schnell sprechen, denn ich habe noch einige Anrufe, die ich gern mit Ihnen klären möchte, und zwar nach Anoni and the Johnsons. Bis gleich.
Bis gleich.
Wir sprechen heute über Finanzpolitik, konkret über den Bundeshaushalt und Ihre Ideen, Ihre Vorschläge, wo da noch was rauszuholen wäre. Und gemeldet bei uns hat sich Rainer aus Cottbus.
Meiner Meinung nach kann unsere Regierung nicht so richtig mit Geld umgehen. Unsere Steuergelder, die werden hier für Protz- und Prunkbauten verschwendet. Da könnte man erheblich viel einsparen. Und was der Bund der Steuerzahler uns zeigt, was so jährlich so sinnlos verschwendet wird für irgendwelche Sachen, die keinen Sinn haben und nicht genutzt werden, das ist auch enorm. Auch die horrenden Geldgeschenke ins Ausland würde ich mal überdenken. Und ich denke mal, wenn wir das alles beherzigen oder unsere Regierung da ein bisschen nachdenken würde, dann hätten wir genug Geld, um auch alle anderen Probleme hier teilweise in den Griff zu kriegen.
Marcel Fratscher ist noch bei mir, der DIW-Chef, mit dem ich Ihre Vorschläge bespreche. Ich weiß jetzt nicht genau, Herr Fratscher, welcher Prunk- und Protzbau da gemeint ist, aber Wolfgang zum Beispiel hat uns eine E-Mail geschrieben und er schlägt vor, auf den geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramtes zu verzichten. Das könnte sich also darum drehen. Ist das sinnvoll, angemessen?
Aber im Kanzleramt wäre ich, das sehe ich eigentlich anders. Also die Beschäftigten müssen ja irgendwo unterkommen und man kann sie natürlich in andere Gebäude unterbringen, aber dann muss man die anderen Gebäude ja auch mieten oder kaufen und dann hat man eben die logistischen Probleme. Also ja, der Staat muss sicherlich vorsichtig gucken, er muss immer wieder schauen, dass er weniger Fehler macht, dass er kein Geld verschwendet, aber wenn man jetzt mal wirklich global schaut, sehen wir eigentlich, dass der deutsche Staat, was jetzt Prunkbau oder auch wie es jetzt seine Bediensteten unterbringt, jetzt nicht besonders großzügig behandelt. Also und gerade Prunkbauten, fahren Sie mal nach Paris oder nach Peking oder nach London, wunderschöne Prunkbauten, da ist Deutschland eigentlich relativ bescheiden. Also ja, mehr Effizienz sicherlich, aber ich glaube, wir dürfen das jetzt auch das Argument nicht übertreiben.
Mehr Effizienz ist auch was ich lese in den Kommentaren der Hörerinnen und Hörer oder höre, wird auch eingefordert, was die Anzahl des Regierungspersonals betrifft. Stichwort Größe des Bundestages und da sitzen ja dann eben nicht nur die MdBs im Bundestag, sondern die haben Büros, die haben wissenschaftliche Mitarbeiter, die haben Bürokräfte etc. pp. Da tut sich ja der Staat tatsächlich doch sehr schwer damit, sich selbst auf die Füße zu treten. Hätten Sie eine Idee, wie das besser geht?
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Allerdings nicht Einsparung beim Bundestag. Also Demokratie kostet. Und dass die Bundestagsabgeordnete Mitarbeitende haben, ist wichtig, weil die müssen ja auch eine Kontrolle von der Exekutiven ausüben. Also da, das sehe ich ein bisschen anders. Aber generell ist richtig, der Staat muss schlanker und kleiner werden. Beispiel Digitalisierung. Viele Prozesse vom Antrag auf den Führerschein, Genehmigung und so weiter, das passiert bei uns immer noch häufig zu sehr per Papier, sie müssen ins Amt gehen und so weiter. Also da machen andere Länder uns vor, wie man das effizienter machen könnte und Digitalisierung heißt, man könnte zum Beispiel sehr viele Beschäftigungen einsparen. Das heißt nicht, dass die Menschen arbeitslos werden, aber der Staat könnte dort schlanker werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, Staat muss effizienter werden. Es sollten weniger Beschäftigte da sein, indem wir eben Prozesse digitalisieren, der Staat effizienter wird.
Jetzt lautet ja die Frage dieser Sendung, wo würden Sie sparen? Und gemeldet bei uns hat sich Katrin und die meint, Frage leider falsch gestellt.
Als erstes war ich irritiert über die Frage, weil die ja heißt, wo können wir sparen? Weil so einem Haushalt gehören ja Einnahmen und Ausgaben und ich denke, man muss als Ganzes betrachten und fragen, damit den Einnahmen. Wie kann es sein, dass zum Beispiel Erbschaftssteuer für ganz hohe Erbschaften so niedrig ist, während ich quasi die Hälfte von meinem hart verdienten Lohn an die Steuer abtreten muss? Was ich auch an sich gerne mache, aber sollen ja auch alle ihren Beitrag leisten. Und gerade so ganz hohe Erbschaften, das sind ja Menschen, denen tut das nicht weh, ob die jetzt irgendwie 5 oder 6% auf die Erbschaft bezahlen. Und natürlich sollen da die Familienbetriebe und wenn das Häuschen der Oma vererbt wird, die kann man dann ja da rausnehmen. Also da gibt es ja Möglichkeiten.
Also auch hier spricht Katrin stellvertretend für mehrere Hörerinnen und Hörer, die sagen, Einnahmen erhöhen. Und Herr Fratscher, wir hatten ja auch schon mehrfach heute das Thema Verhältnismäßigkeit. Also wie findet man Regeln, Gesetze und Vorgaben, die nicht one size fits all machen, sondern die genauer gucken, wen trifft was wie sehr. Katrin sagt, Einnahmenseite erhöhen, indem die Erbschaftssteuer erhöht wird. Klingt immer super und schmissig ist das auch in der Klarheit umzusetzen?
Ja, ist ein sehr wichtiger Beitrag. Es gibt kaum ein Land, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und das ist nicht nur um Gerechtigkeit, dass man eben Menschen, die mittlere und geringe Einkommen hat, sehr stark belastet und Hochvermögende eben kaum auf ihre Vermögen, sondern es ist auch ein wirtschaftliches Argument, weil Arbeit sich mehr lohnen muss. Es muss mehr netto vom Brutto bleiben. Und deshalb wäre eine solche Reform wichtig. Und das gilt insbesondere für die Erbschaftssteuer. In Deutschland werden jedes Jahr knapp 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Der Staat nimmt nur 10 Milliarden Euro ungefähr an Steuereinnahmen. Ganz große Erbschaften gehen häufig komplett steuerfrei. Und da geht es wirklich darum, solche Schlupflöcher, also Privilegien zu schließen und zu sagen, es kann nicht sein, dass vor allem sehr große Vermögen noch besser gestellt werden oder deutlich besser gestellt werden als kleine Vermögen oder kleine Ersparnisse. Und da muss man ran und da könnte man eine ganze Menge zusätzliche Einnahmen generieren, die nicht wirtschaftlich schädlich wären, die auch fair wären, weil sie eine Gleichbehandlung bedeuten würden und eben auch wieder ein bisschen mehr soziale Ausgewogenheit gewährleisten würden.
Aber mein Eindruck ist, Herr Fratscher, egal über welches Ressort wir hier sprechen, wir stoßen immer wieder auf dasselbe Problem. Es müssten eigentlich ganz, ganz große Räder gedreht werden. Das steckt ja eigentlich in jeder Ihrer Antworten drin, auch in vielen Fragen. Das, was aber gemacht wird, ist sozusagen so ein Bewirtschaften des Ist-Zustandes, wo hier mal ein Jota mehr hingegeben wird und da wird eins genommen, aber das große Rad nicht gedreht. Ist das überhaupt, jetzt Achtung, Riesensinnfrage, in dieser Regierungskonstellation möglich, das große Rad zu drehen, wo dann ja immer einer der drei Akteure sagt, nee, so nicht und nicht mit mir?
Das ist die große Sinnfrage in der Tat und meine kurze Antwort wäre nein. Aber die letzten vier Bundesregierungen haben ja auch nicht am großen Rad gedreht. Es ist ja nicht so, dass diese Bundesregierung alles falsch macht und die vorherigen alles richtig gemacht hätten. Wir, eine Demokratie heißt immer Konsens. Sie müssen immer viele Menschen und eine Mehrheit an Bord bekommen. Die Politik, gerade auch mit unserer Geschichte, ist so ausgestaltet, mit dem Föderalismus, mit vielen Checks and Balances, dass es ganz schwierig ist, am großen Rad zu drehen, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Und deshalb, das ist meine große Sorge, dass die demokratischen Parteien auch im heutigen Bundestag eben nicht an einem Strang ziehen. Und dazu gehört übrigens auch die Opposition. Und das bedeutet Veränderungen, große Veränderungen sind schwierig, weil da müssen sie immer irgendjemandem auf die Füße treten. Und wenn ganz viele letztlich ein Vetorecht haben, dann können sie große Veränderungen ganz schwierig voranbringen. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns heute befinden.
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, bei Marcel Fratscher, der die vergangene Stunde oder sogar ein bisschen mehr mit uns verbracht hat und uns mit uns diskutiert hat über den Bundeshaushalt, so wie er sich derzeit abzeichnet. Herzlichen Dank, Herr Fratscher.
Sehr gerne, Frau Weber.
Gutes Wochenende für Sie.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Herzlich willkommen. Auch in anderen Ländern wird gespart und dabei ruckelt es mitunter ganz gewaltig. Wenn ich aus den USA von Shutdowns höre, und das passiert ja recht regelmäßig, dann bin ich eigentlich ganz froh, muss ich sagen, wie das bei uns allgemein so läuft. Wie es um die aktuellen Ausgaben bestellt ist und um die Sparpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika, das berichtet aus Washington für uns Sebastian Hesse.
Im politischen Diskurs der USA gibt es kaum ein Thema, das so hitzig diskutiert wird wie die Staatsverschuldung. Das parlamentarische Gerangel um Einnahmen und Ausgaben führt in schöner Regelmäßigkeit dazu, dass das Land kurz vor einer Haushaltssperre und damit vor der Zahlungsunfähigkeit steht. Gestern erst konnte ein drohender Government Shutdown in letzter Sekunde abgewendet werden. Republikaner und Demokraten in beiden Parlamentskammern einigten sich auf eine Übergangsfinanzierung bis zum 1. März, um Zeit zu gewinnen bei den laufenden Haushaltsverhandlungen. Republikaner, die sich selbst als Partei der verantwortungsbewussten Finanzpolitik verstehen, kritisieren scharf die Ausgabenpolitik von Präsident Biden, dessen Milliardenausgaben für Infrastruktur, Klima und Soziales, Covid-Hilfen und jetzt Unterstützung für die Ukraine und Israel hätten die enorme Inflation angeheizt. Entsprechend drohen sie, vor allem die Ukraine-Hilfe aus Kostengründen einzustellen. Eine Sparmaßnahme, die zunehmend auch aus der Bevölkerung angemahnt wird. Sollten die Republikaner im Herbst die Präsidentschaftswahlen gewinnen, dann dürften sie vor allem Klimaschutz und Umweltausgaben deckeln, zugunsten von weiteren Steuererleichterungen.
Das berichtet Sebastian Hesse aus Washington. Vor ein paar Jahren hat ja Griechenlands Haushalt für große Aufregung und für gewaltige Schlagzeilen gesorgt. Wie sieht's denn da aktuell aus? Wie steht es um die Sparpolitik in Athen? ARD-Korrespondent dort vor Ort ist Moritz Pampel.
Griechenlands Wirtschaft wächst nach Jahren der Krise beachtlich. Der Tourismus hat gerade ein Rekordjahr verzeichnet. Ein Viertel der Wirtschaftsleistung stammt aus diesem Bereich. Auch die Exporte boomen, darunter landwirtschaftliche, aber auch viele andere Produkte. Außerdem wird wieder viel aus dem Ausland investiert, auch durch Big-Tech-Konzerne wie Microsoft oder Amazon. Und zuletzt haben die ersten großen Rating-Agenturen Griechenland wieder als investitionswürdig eingestuft. Das heißt, das Land kann über seine Staatsanleihen wieder leichter an Kredite kommen. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass vom Aufschwung lange nicht bei allen etwas ankommt. Immer noch hat Griechenland eine der höchsten Arbeitslosenquoten in der EU und die höchsten Schulden, rund 160% des Bruttoinlandsproduktes. Aber vor wenigen Jahren waren es noch über 200%. Zuletzt konnte das Land wiederholt Rettungskredite vorzeitig zurückzahlen. Aber weil noch viel mehr Schulden getilgt werden müssen, wird weiter privatisiert, Autobahnen oder Flughäfen etwa. Neue Schulden sind nicht drin. Im Gegenteil, Griechenland muss jedes Jahr einen Überschuss erwirtschaften.
Das berichtet Moritz Pampel aus Athen und wir setzen unsere Reise gleich weiter nach Musik von den Bleachers. Vorhin waren wir ja schon unterwegs in den USA und in Griechenland in Sachen Haushalt. Reisen wir jetzt mal nach Japan in die am höchsten verschuldete Industrienation der Welt. Warum das so ist, das klärt für uns Katrin Erdmann aus dem ARD-Studio in Tokio.
Bei der Staatsverschuldung ist Japan innerhalb der Industrienationen Weltspitze. Die Verschuldung des ostasiatischen Landes lag zuletzt bei rund 250% des Bruttoinlandsprodukts. Man könnte also sagen, würde Japan 2,5 Jahre alle erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen zusammenziehen und in den Schuldenabbau stecken, gäbe es keine mehr, sofern man die Schuldzinsen außer Acht lässt. Davon aber sind Politik und Notenbank weit entfernt. Schon seit mehr als 20 Jahren setzt Japan auf eine Nullzins- und teilweise sogar Negativzinspolitik. Sparer bekommen nicht nur nichts für ihre Geldanlagen, der Staat ist zu 90% auch bei seinen eigenen Bürgern verschuldet, also nicht in einer Fremdwährung. Eine japanische Besonderheit. Eine Besonderheit, so sagen Anhänger der sogenannten Modern Monetary Theory, die Japan vor dem Bankrott schützt. Die Staatsverschuldung liegt bei rund 70.000 Euro pro Person. Die könnte natürlich durch Steuererhöhungen abgemildert werden, doch das mögen Japanerinnen und Japaner gar nicht. Schon die Mehrwertsteuererhöhung 2019 auf 10% war ein Drama. Die Schulden Japans sind ursprünglich in den 90er Jahren aus der Finanz- und Immobilienkrise entstanden. Der Staat lieh den Unternehmen und Menschen damals Geld, um ihre Schulden zu bereinigen. Das aber schafften viele nicht, weil die Wirtschaft nicht vorankommt. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Zum einen wurden auch wenige rentable Unternehmen künstlich am Leben erhalten. Außerdem stagnieren die Löhne. Erschwerend kommt die demografische Entwicklung dazu. Dass das System der Staatsverschuldung einmal zusammenkrachen und sich auf die Renten auswirken könnte, scheint die Japanerinnen und Japaner bisher nicht aus der Ruhe zu bringen. Doch die Frage ist, wird die junge Generation dem Staat weiterhin vertrauen oder ihr Vermögen lieber anderswo anlegen?
Das fragt sich Katrin Erdmann. Sie berichtet aus Tokio. Und auch Italien ist ja berühmt-berüchtigt für seine Staatsschulden. Ob es dort sowas gibt wie eine Schuldenbremse, das weiß Jörg Seiselberg aus dem ARD-Studio in Rom.
Italien lebt seit Jahrzehnten mit Finanzlöchern und hat mittlerweile entsprechend viele Schulden angehäuft. In der Debatte über den aktuellen Haushalt aber spielt das keine Rolle. Genauso wie das Stichwort Schuldenbremse. Die spontane Umfrage im Bekanntenkreis unter akademisch gebildeten Italienerinnen und Italienern, ob es in Italien eine ähnliche Schuldenbremse gäbe wie in Deutschland, wird mit einem einhelligen Nein beantwortet. Die Wahrheit ist, doch, es gibt seit 2012 eine Schuldenbremse auch in Italien. Sie wurde damals vom Parlament in der Verfassung verankert. In der italienischen Öffentlichkeit aber ist sie weitgehend unbekannt. Unter anderem, weil die Schuldenbremse von der Politik seit Einführung nicht groß beachtet und von den Medien so gut wie nicht darüber berichtet wird. Auch in der aktuellen Haushaltsdebatte in Italien wird über alles Mögliche diskutiert, das Stichwort Schuldenbremse aber fällt nirgendwo. Stattdessen gönnt Meloni ihren Landsleuten eine Steuersenkung um 2 Prozentpunkte für Geringverdiener und geringere Sozialbeiträge für alle. Insgesamt will die Regierung im kommenden Jahr 24 Milliarden Euro an neuen Ausgaben draufpacken. Das erwartete Haushaltsdefizit steigt dadurch von 3,6 auf 4,3%. In der Öffentlichkeit aber werden eher kleinliche Neiddebatten geführt, zum Beispiel darüber, ob die Parteien im kommenden Jahr wirklich 50 Millionen mehr erhalten sollen, eine Summe, die im Gesamthaushalt ein Mikroposten ist. Keine Rolle in der öffentlichen Debatte spielt dagegen beispielsweise, dass die Steuersenkungen auf Pump finanziert werden. Vielleicht eine Frage der Gewöhnung. Denn seit Einführung der Schuldenbremse vor 11 Jahren haben alle italienischen Regierungen Jahr für Jahr neues Defizit gemacht. Jetzt ist ein Rekordschuldenstand erreicht von knapp 2,9 Billionen, umgerechnet 2.900 Milliarden Euro.
Wir sprechen über den Bundeshaushalt in dieser Sendung und ich würde Ihnen gern noch ein paar Stimmen von Ihnen zu Gehör bringen. Hier die von Jutta.
Ich wollte noch mal beitragen zu dem Gespräch. Es geht ja nicht nur darum zu sparen, aber man könnte auch mal auf die Einnahmeseite gucken und ich glaube, ein großer Teil des Problems könnte gelöst werden, wenn man vielleicht doch noch mal über die Reichensteuer nachdenkt.
Das war auch ein Aspekt, den ich hier vorhin besprochen habe mit Marcel Fratscher. Der meinte, ja, das wäre durchaus lohnenswert. Und hier Volker mit einem Aspekt, den wir vorhin auch schon mal gehört haben. Hier aber, glaube ich, noch mal mit ein paar mehr Beispielen.
Ich habe ja vom Deutschen Bundestag in der 20. Wahlperiode mal eine Antwort der Bundesregierung, für was die Geld ausgeben. Und ich denke mal, da sind ein paar Positionen dabei, da könnte man durchaus Geld sparen, wenn man das für die eigene Bevölkerung dann ausgibt. Zum Beispiel geben wir aus für kohlenstoffarme Gebäudewände in Asien 17,9 Millionen Euro geben wir aus für Indonesien, Indien, Kambodscha, Thailand. Energieeffizienter Stadtteil Lemberg 5 Millionen. Beste verfügbare Techniken für Ukraine, Verbesserung für Rahmenbedingungen für die Umsetzung der europäischen Richtlinie. Die sind noch gar nicht in der EU, aber es wären schon mal 10 Millionen dafür ausgegeben. Also das ist alles Geld, was man da ins Ausland pumpt. Wenn man das mal in die eigene Infrastruktur, in die eigene Bildung stecken würde, ich glaube, da wäre man viel, viel besser.
Meint Volker, Marcel Fratscher meinte vorhin dazu, ein Land, das so abhängig ist vom Ausland und von Entwicklungen global wie Deutschland, sollte da auch nicht die Hand auf der Tasche halten. Mal hören, welche Vorschläge hier noch kommen, zum Beispiel von Inge.
Und zwar würde ich vorschlagen, mal neue Gesetze zu machen, und zwar für die Großkonzerne, damit die nicht ihre Steuerlöcher, Schlupflöcher finden können, sondern genauso gut Steuern zahlen wie jeder normale Bürger, der abhängig ist, also lohnabhängig, und nicht 0,001%, was sonst so üblich ist. Die zweite Sache ist, eine kleinere Autoflotte für die Abgeordneten wäre möglich. Und dann die Beamten mit daran teilnehmen, dass die Rentenbeiträge bezahlen. Wäre auch für die Rentenkassen gut. Und die Beraterfirmen für die Abgeordneten streichen. Da geht auch viel Geld weg.
Vorschläge von Inge. Fehlt uns noch Cornelia und die meldet sich aus Nürnberg bei uns.
Ich frage mich, kann denn nicht das Tempolimit Teil der Lösung sein, im Bundeshaushalt zu sparen? Weil ja, wenn man langsamer fährt, gibt es ja auch weniger Unfälle und weniger Folgekosten in Krankenhäusern zum Beispiel. Außerdem ist es ja auch gut für die Umwelt und alle Menschen sparen Geld. Könnte das ein Teil der Lösung des Geldproblems sein?
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wie bekommen wir unseren Haushalt in den Griff? Das war heute die Frage und ich muss mich eventuell hier entschuldigen, dass wir es vielleicht nicht geschafft haben, alle Ihre Vorschläge hier in der Sendung abzubilden. So groß war die Beteiligung, echt irre. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich glaube, die inhaltlichen Aspekte, die haben wir Länge mal Breite ganz gut eingefangen und abgebildet. Teil der Sendung war auch der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Und zum Thema Schulden machen oder nicht, gibt es ja mindestens zwei denkbare Ansichten oder Antworten. Und so hier lautet seine.
Wir müssen weg von diesem Denken, Schulden sind schlecht und Sparen ist gut. Die Frage ist doch immer, wofür machen Sie Schulden? Das gilt für Sie und mich genauso wie für einen Staat. Und als konkretes Beispiel, wenn der Staat heute in Bildung investiert, dann muss er natürlich kurzfristig Kredite aufnehmen, also Schulden. Aber es sind Investitionen in die künftige Generation und junge Menschen, die davon langfristig profitieren. Es macht auch die Wirtschaft besser und produktiver.
Meint Marcel Fratscher. Unsere Frage oder der Titel der Sendung lautete ja, wo würden Sie sparen? Und Renate hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ich würde die Frage ganz anders stellen.
Ich bin ja der Meinung, die Frage müsste anders gestellt werden. Und zwar, woher könnte Geld kommen? Und da meine ich, wäre es ziemlich einfach, eine ganze Menge Geld zu bekommen, wenn man Vermögensteuer einführen würde und die Erbschaftssteuer erhöhen würde. Das würde nur wenige Personen treffen, aber ganz vielen helfen. Wenige Reiche werden immer reicher und es trifft immer mehr die Armen.
Micha dagegen findet, dass zu viel Geld im Ausland verschwendet wird.
Frau Michael aus Berlin-Wilmersdorf, politisch interessiert. Ich oute mich, ich bin Mitglied der FDP, sage aber auch, dass auch da nicht alles in Ordnung ist. Aber wo ist es das schon? Konkrete Geschichte. Es gab eine parteilose Abgeordnete im Deutschen Bundestag vor nicht allzu langer Zeit. Die hat mal aufgezählt, was Deutschland so alles in aller Herren Welt fördert. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, die sind jetzt nicht vielleicht ganz richtig. Eine U-Bahn in Venezuela, eine Buslinie in Indien, eine Windkraftanlage in einem afrikanischen Staat. Wir sind also, glaube ich, wirklich einer der größten Retter der Welt. Aber wir kriegen nie was zurück.
Gemeldet bei uns hat sich auch Rainer aus Cottbus, der findet, Geld kann auch noch woanders eingespart werden.
Meiner Meinung nach kann unsere Regierung nicht so richtig mit Geld umgehen. Unsere Steuergelder, die werden hier für Protz- und Bruckbauten verschwendet. Da könnte man erheblich viel einsparen. Und was der Bund der Steuerzahler uns zeigt, was so jährlich so sinnlos verschwendet wird für irgendwelche Sachen, die keinen Sinn haben und nicht genutzt werden, das ist auch enorm. Auch die horrenden Geldgeschenke ins Ausland würde ich mal überdenken. Und ich denke mal, wenn wir das alles beherzigen oder unsere Regierung da ein bisschen nachdenken würde, dann hätten wir genug Geld, um auch alle anderen Probleme hier teilweise in den Griff zu kriegen.
Angie aus Berlin hat sich auch bei uns gemeldet und die sagt, ich würde den Fokus klar auf Umweltschutz legen.
Umweltschädliche Subventionen. Das geht von der Subventionierung des Flugbetriebes über die Subventionierung der Dienstwagen und großen Autos. Die kleinen Leute werden geschurigelt mit CO2-Abgabe und mit erhöhten Spritkosten und an bestimmte Bereiche geht man einfach nicht ran. Und ich denke, da ist eine ganze Menge rauszuholen. Und da soll man mal kräftig sparen, denn die Umwelt muss geschützt werden.
An dieser Stelle großen Dank an Sie, die Sie mitgedacht haben, die Sie hier angerufen haben. Vielen Dank für die Beteiligung. Diese Sendung hier, die funktioniert nur mit Ihrer tätigen Mithilfe. Zum einen, indem Sie nämlich zum jeweiligen Sendungsthema nachdenken, hier anrufen und Ihre Meinung und Ihre Argumente vorbringen. Zum anderen aber auch, indem Sie diese Themen überhaupt erstmal setzen. Also, was macht Ihnen Kopfzerbrechen? Womit schlagen Sie sich rum, im Kleinen wie im Großen? Und denken, das könnte für noch mehr Menschen ein relevantes, ein interessantes Thema sein. Wenn es sowas gibt, das Sie beschäftigt, das Sie umtreibt, dass Sie auch mit uns teilen mögen, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie eine Mail schreiben an dieweber@radio1.de und uns dieses Thema kurz vorstellen. Schönen Dank schon mal dafür.